Über den aktuellen Zustand von Politik und Medien unterhalte ich mich jetzt mit Steff Manzini. Sie ist Journalistin bei der Stadtzeitung Die Freie Presse Bodensee, sieht Themen aus ihrer eigenen Perspektive. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier bei uns sind, Frau Manzini. Schön.
Vielen lieben Dank.
Kommen wir doch gleich mal zur ersten Frage. Ja, Frau Manzini, auf Ihrer Webseite zitieren Sie Rosa Luxemburg zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Wie beurteilen Sie denn als Journalistin den aktuellen Zustand der Medien?
Als das krasse Gegenteil davon, wenn Sie jetzt die Mainstream-Medien ansprechen, nicht zu sagen, was ist, alles andere zu sagen, ist keine revolutionäre Tat, aber füllt die Taschen und Kassen derer, die diese Medien immer noch betreiben.
Ja, das ist kurz und prägnant direkt auf den Punkt gebracht. Die EU hat ja eine Kampagne gestartet, Demokratie schützen, was zählt. Sehen wir überall, gerade wenn wir draußen umherlaufen, während sie selbst die Zensur ja immer weiter verschärft. Wie passt denn das überhaupt zusammen?
Naja, es passt für mich insofern zusammen, es gibt ja nicht mehr die Demokratie. Ja, es gibt die Demokratie der einen Gruppe, die natürlich ihre eigene Demokratie schützt. Dass man nicht mit dem, was einmal als Demokratie gemeint war, verwechseln darf, sondern als ein Schutz der Erbhöfe, ein Schutz, ein Selbsterhalt des Status der Taschen, der gefüllten Taschen, da haben wir es mal wieder, nicht abzulassen von Macht, Einfluss und Geld.
Ja, das ist tatsächlich so. Nicht nur in Deutschland, in Österreich, auch weltweit, global gesehen. Die Unzufriedenheit mit der Regierung Merz, bleiben wir jetzt mal in Deutschland, liegt ja nach einem Jahr im Amt auf einem Rekordhoch. Ja, 87% sind unzufrieden mit der Arbeit vom Bundeskanzler. Was sagen Sie denn zu dieser aktuellen Regierung?
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Wissen Sie, nicht nur mit der aktuellen Regierung. Es gab ja gestern oder vorgestern wurde eine Umfrage veröffentlicht in den Mainstream-Medien, erste oder zweite deutsche Fernsehen. Da haben sie mal 4 Politiker rausgenommen aus dieser Regierung und haben mal die Zustimmung, die Beliebtheitswerte dieser Politiker gemessen. Und da war für mich sehr prägnant, dass sowohl Bärbel Baas von der SPD, wir wissen, es gibt keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme, Bärbel Baas, und der Klingbeil, Lars Klingbeil, die sind in der Beliebtheit gestiegen, die haben also ihre Werte verbessert, während Dobrindt und Merz von der CDU ihre Werte verschlechtert haben und der Kanzler Merz mit 16%, der ist mal gestartet mit 39%, einen so schlechten Wert hat wie kein Kanzler je zuvor in der Bundesrepublik, also noch schlimmer wie Olaf Scholz, der kleine Kanzler, ja, das ist Fakt. Ja.
Das ist Fakt. Trotzdem merkt man jetzt nicht wirklich einen Widerstand in der, ich sag mal, Bevölkerung. Normalerweise müsste man noch denken, wenn man so unzufrieden ist mit einer Regierung, müssten doch eigentlich Hunderttausende tagtäglich da vorm Reichstag stehen und eben ihrem Unmut kundtun. Warum passiert denn das nicht?
Warum passiert das nicht? Das ist für mich immer wieder schwer. Ich saß vor kurzem in der Schweiz bei einer Veranstaltung am Tisch eines Juristen aus Chur, der mir dann auch ein bisschen süffisant, wie die Schweizer ja so sind, gesagt hat, also sozusagen hier über Chur lacht die Sonne und über Deutschland lacht die ganze Welt. Und es ist denn manchmal nicht so schön, ja, dazu was zu sagen. Und eben auch seine Frage an mich, warum lasst ihr euch das alles gefallen? Ja, lieber Stefan, darf ich Sie fragen, warum hat sich ein Großteil der Menschen das alles während der Corona-Pandemie gefallen lassen? Und so sieht's doch jetzt auch aus. Es gibt den aufgeklärten Teil, der das alles dann auch in die richtigen Zusammenhänge setzt. Und es gibt einen sehr großen, missmutigen, mürrischen, klagenden, teilweise auch frustrierten Teil, der aber noch nicht die richtigen Schlüsse zieht. Die wäre ja dann mal bei der nächsten Wahl das Kreuz woanders zu machen, als jetzt gerade geschehen. Zum Beispiel in meinem Heimatland, in Baden-Württemberg. Aber das wird kommen. Ja, das wird kommen. Ich meine, spätestens nach den Ostwahlen, jetzt in Sachsen-Anhalt im September, wird das kommen. Die Massen auf die Straße zu bewegen, das haben wir ja auch mit den Friedensdemos jetzt schon gemerkt, ist im Moment nicht dran. Die Leute stänkern in ihren 4 Wänden. Ja, Und ich glaube, da ist auch eine Art Ohnmacht. Ja, was soll man dann jetzt machen? Ja, das sind doch noch die letzten Demokraten, die letzte Patrone der Demokratie, hat ein Söder gesagt, anstatt dass man die Demokratie mal in andere Hände legt, mal schaut, was die dann mit der Demokratie machen.
Ja, Demokratie, ein weitläufiger Begriff, wie wir wissen, und es ist nicht immer alles demokratisch, wie es scheint. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Friedensbewegungen. Wie beurteilen Sie denn die Kriegsbestrebungen der deutschen Regierung? Da lesen wir ja auch immer wieder die ein oder anderen Berichte, die darauf schließen lassen, dass wir hier auf einen Krieg zusteuern in Deutschland. Ja?
Naja, uns ist ja jetzt auch im Wording alles möglich. Ne? Deutschland soll jetzt Führungsmacht werden in Europa. Wir wollen die größte, stärkste Armee haben. Wir haben ja auch die größte Wirtschaftsleistung. Fragt sich nur, wie lange noch. Ja? Das ist natürlich auch ein, wenn man so will, Phänomen, dass das, wofür die Menschen oder die meiste Angst entwickeln, nämlich einen Krieg, ja, dazu führt, dass man jetzt eigentlich alles tut, die Rüstung muss aufwachsen, da ist kein Betrag zu hoch, wir müssen kriegstüchtig werden, Herr Putin steht schon in Moskau. Das ist auch eine Folge von dem, was man den Menschen seit langem schon eintrichtert via den Massenmedien. Und Menschen, die sich über diese Massenmedien ausschließlich informieren, Michael Nehls spricht vom indoktrinierten Gehirn, funktionieren so. Man muss den Leuten nur lange genug etwas eintrichtern, ja, dann ist ihr Anzug nicht blau oder schwarz, dann ist er eben honiggelb. Das funktioniert. Wir sehen das mit Entsetzen, aber wir müssen es konstatieren. Es ist so. Ich selbst sehe es sehr gefährlich, halte es für sehr gefährlich und finde es sehr tragisch. Ich war damals in Bonn bei der großen Friedensdemo. 500.000-600.000 Leute kamen aus ganz Deutschland mit Sonderzügen. Gut, das wird in Deutschland heute auch nicht mehr klappen. Die Züge werden wahrscheinlich nicht ankommen. Das haben wir nicht mehr. Die alte Friedensbewegung ist de facto tot. Die neue Friedensbewegung ist blau. Und da wollen sich viele nicht dazustellen. Das heißt, wenn die Falschen das Richtige tun, ist es falsch.
Mhm. Bleiben wir mal bei der blauen Friedensbewegung. Laut aktuellen Umfragen liegt ja Alice Weidel beim Kanzlerwunsch ganz vorne. Ja? Wie beurteilen Sie die Politik der AfD-Chefin?
Meinen Sie Ihr eigener Wunsch oder der Wunsch der Allgemeinheit?
Bleiben wir erstmal bei der Allgemeinheit.
Ja, weil sie wünscht es sich sehr und das kann ich so gut nachvollziehen. Alice Weidel ist eine Frau, die durchdrungen ist von der Idee und von dem Wunsch, wirklich was zu verändern. Sie ist da sehr wahrhaftig und ich traue es ihr auch zu. Ich würde das Land in ihre Hände, die Hände der AfD, legen.
Das sehen viele Bürger auch so. Ja, wenn wir die aktuellen Umfragen uns anschauen, liegt die AfD ja sogar im bundesdeutschen Durchschnitt auch jetzt vor der CDU/CSU. Wird sich zeigen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Jetzt haben wir die Sachsen-Anhalt-Wahl dann im September. Wir haben es gerade schon angesprochen. Und was glauben Sie, wird die AfD denn anders machen als die amtierenden Parteien?
Wenn sie ausreichend Handlungsspielraum hat, und ich glaube, das ist das entscheidende Wort, ja, nicht als Juniorpartner, jetzt haben sie ja sowieso schon 2 Prozentpunkte mehr, in dem Fall wäre jetzt die CDU, wären die Juniorpartner der AfD, ja, bloß sie sind zu blöde dazu und wollen das nicht, Brandmauern sind überall hochgezogen worden. Wenn die AfD einen großen Handlungsspielraum hat, dann kann sie für unser Land wirklich was bewegen und auch was nach vorne bringen. Und sei es zunächst mal, dass alles abgeschafft und abgeschaltet wird, was dysfunktional ist und was für unser Land und für uns Bürger schädlich ist. Immer mehr Menschen, und das ist besonders brisant jetzt auch zum Thema Wirtschaft, da hat ja der Kanzler eine hohe Zustimmung gehabt, Kanzler Fritze Merz von 39% bei seinem Amtsantritt. Nach heutigen Umfragen traut man der AfD auch dort mehr zu, in diesem Bereich, ganz wichtiger Bereich. Ich glaube, dass das auch noch ansteigt, die Zustimmung für die AfD, weil die anderen beiden nichts zustande kriegen. Der Bürger merkt das jetzt, er merkt es nicht nur an der Zapfsäule, er merkt es, man will ihm das Krankenhaus oder die Krankenreform, nicht nur Krankenhausreform, der Zahnersatz, das Hautkrebs-Screening, die Belegbetten, man will ihm alles wegnehmen. Und man benennt den Elefanten im Raum nicht, der dann heißen würde, zu viele Menschen, die nie in die Systeme eingezahlt haben, nehmen aus den Systemen raus. Darum sieht so aus und nicht, weil ihr, so sagt der Kanzler und seine Mannen und Frauen, zu faul seid, zu wenig arbeitet, nicht lange genug arbeitet. Ich glaube, die Menschen sind es leid, dass ihnen alles in die Schuhe geschoben wird, was aufgrund schlechter Politik entstanden ist. Und daran sind auch nicht nur die Kriege schuld, wenngleich man schon sagen muss, dass Fritze Merz ja BlackRock-Mann ist. Die sind die Vermögensverwalter der Ukraine. Dort wird enorm investiert, zum Beispiel auch in baubiologisches Bauen und Wohnen. Auch da geben wir wieder mehrere hundert Milliarden an Unterstützung. Und ich denke, die AfD hätte, wenn sie Handlungsspielraum hat, die Möglichkeit, diese Dinge zu beenden. Und alleine das schon, wir haben ja kein Ausgaben, wir haben ja kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabeproblem, würde vieles ändern. Doch, glaube ich dran.
Wenn man sich mal überlegt, was alleine an Steuereinnahmen, ja, in Deutschland jedes Jahr reinkommt von den Bürgern, das geht ja in die Billionen, so. Und dann auf der anderen Seite wird sich hingestellt, der Staat ist pleite. Ja, der ist eigentlich gar nicht pleite, Nein. denn man muss diese Steuereinnahmen einfach auch mal im Land lassen und hier ansetzen.
Richtig. Ja. Man muss sie hier lassen, genau wie Sie es sagen. Man muss hier sorgen, dass die Schulen in Ordnung gebracht werden, dass die Eisenbahn pünktlich kommt, dass der Rentner keine Flaschen sammeln muss, dass die Menschen keine überbordende, aber eine adäquate Gesundheitsversorgung haben. Vor allen Dingen, dass es für den normalen, wie Lars Klingbeil, SPD, immer so schön sagt, hart arbeitenden Mensch aus der Mittelklasse nicht immer alles noch enger wird, sondern leichter wird und dann eben auch die Wirtschaft ankurbeln. Frau Weidel hat Ökonomie studiert, ist Volkswirtin, Betriebswirtin. Die versteht alleine, nur sie versteht mehr von dieser ganzen Thematik, wie ich sag mal 80% der Regierungsbank zusammen.
Das wird wahrscheinlich auch so sein. Bloß das Problem ist ja auch in unserer Gesellschaft, kritische Stimmen werden oft diffamiert. Ja, wenn eben da kritische Meinungen kommen, die will keiner hören, schon gar nicht in der Politik. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Frau Manzini. Sie haben sich journalistisch viel mit den fragwürdigen Haftumständen von Johanna Findeisen beschäftigt. Wegen angeblicher Reichsbürgervorwürfe. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Vielleicht können Sie da unseren Zuschauern noch einen kleinen Einblick geben.
Ja, Johanna Findeisen sitzt jetzt annähernd 1100 Tage in Untersuchungshaft in diesem Reichsbürgerprozess, genannten größten Schauprozess der Nachkriegsgeschichte in Deutschland an drei Gerichtsorten in Frankfurt sitzt sie, JVA Frankfurt, dann gibt es noch in Stuttgart und München. Ja, der Prozess bewegt sich weiter im Tempo eines Gletschers. Johanna Findeisen wird weiter auch schikaniert in dieser Haft. Es gibt bessere Tage und es gibt dort bessere Justizvollzugsbeamte und schlechtere. Und es ist natürlich unglaublich menschenverachtend, dass man eine Frau, die noch nie die Hand gegen einen Menschen erhoben hat, noch nie eine Fensterscheibe eingeworfen hat, über 1000 Tage in Untersuchungshaft lässt. Ich habe jetzt dazu gerade ein Interview gemacht mit der Mary Holland von Children's Health Defense. Es wäre wünschenswert, US-Prozessbeobachter in diesen Prozess zu kriegen. Das werden wir auch versuchen. Ich habe keine Glaskugel. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie lange das noch so weitergeht. Ich sehe kein Ende, jetzt kein rasches Ende. Die Prozesstermine gehen bis weit ins Jahr 2027. Und auch das gehört natürlich in das Thema, was Sie vorhin mich gefragt haben, Demokratie in Deutschland. Ja. Oder das, was sie nicht ist. Menschen, die der Regierung unliebsam wurden, wegzusperren hinter Schloss und Riegel, während für wirklich gefährliche, kriminelle Menschen immer gleich das Psychoattest da ist, ja, und ihnen solche Haft erspart bleibt. Das ist ein schreiendes Unrecht in unserem Land.
Ja, und vor allem auch sehr erschreckend, dass sich dahingehend die deutsche Geschichte immer wiederholt, ja, wo man doch eigentlich meinen möchte, dass man daraus lernt. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall, ja. Immer das Rad dreht sich immer weiter und
dazu kann ich ganz kurz was sagen. Der Großonkel von der Johanna Findeisen, der Hans Großpeter, der hat einen Tag nach der Reichskristallnacht Juden auf offener Straße die Hand gereicht. Handschlag gegeben. Das war 1942 und war danach dafür 6,5 Jahre in KZ-Haft, unter anderem auch in Auschwitz, meine ich, und in Vaihingen-Enz. Er hat auch ein Buch geschrieben mit dem Rücken an der Wand, dieser Hans Großpeter. Die Johanna Findeisen hat bei der 20 Jahre Gedenkveranstaltung zum Flugzeugabsturz über Überlingen, wir erinnern uns, sind zwei Flugzeuge zusammengeknallt, in einem saßen 49 Kinder aus Baschkirien, Baschkirien, russische Teilrepublik. Und da gab es jetzt 20 Jahre, das war 2022, 20 Jahre Gedenkveranstaltung, da kam ein russischer Diplomat, um der toten Landesangehörigen zu gedenken. Keiner der anwesenden Honoratioren, auch aus der Stadtspitze Überlingen, hat diesem Mann die Hand gereicht, weil im Februar war ja der russische Angriffskrieg ausgebrochen. Und Johanna Findeisen, die ja durch Corona sich politisch in der Parteibasis engagiert hat, war vor Ort und sie hat diesen Diplomaten kondoliert, hat ihm die Hand gereicht. Jetzt sitzt sie über 1000 Tage in Haft. Ich sage nicht, wir können das vergleichen. Ich weise auf einen bemerkenswerten Aspekt hin.
Ja, da werden unsere Zuschauer jetzt viele Fragezeichen auf der Stirn sehen und sich denken, das ist ja an Kuriosität eigentlich fast gar nicht mehr zu toppen.
Wieder mal war es der Handschlag, ne?
Ja, der bekannte Handschlag.
Oder auch der Handschlag.
Wir sehen, meine Damen und Herren, und hoffen, dass der Wandel sich nähert und dass vor allem das einiges bewegen wird in Deutschland, auch in Österreich. Und ja, wir hoffentlich einer Zukunft positiv entgegensehen. Aber bis dahin ist es noch ein ziemlich harter Weg, denke ich.
Kann mal ganz schnell gehen. Wir werden jetzt sehen, was im September die Wahlen im Osten für ein Erdbeben auslöst in einer ohnehin sich schon zerlegenden und zerbröselten Koalition. Ja, das ist ja nicht mehr zu übersehen und nicht mehr zu überhören. Ja, und dann wird's ganz eng für Kanzler Merz und aber auch für diese Regierungskoalition. Die AfD ist bereit zu übernehmen, sagt Alice Weidel. Ich hoffe, die AfD sagt den Menschen dann auch, was wir hier übernehmen, ist erstmal ein Scherbenhaufen. Also bitte keine Wunder erwarten von einer AfD-Regierung schon nach 3 Monaten, weil dann werden natürlich die anderen, es wird ein Hauen und Stechen geben. Ja, aber ich bin mir sicher, unser Land ist zu retten. Aber dann müssen die Menschen endlich die richtigen Schlüsse ziehen und ihre Entscheidungen überdenken oder ändern und einmal einer Partei eine Chance geben, die das alles, was wir jetzt haben, was uns um die Ohren fliegt, nicht verursacht hat.
Das sind doch wirklich gute, interessante Abschlussworte, Frau Manzini. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die deutsche Politik und das ganze Geschehen um uns herum. Sie halten uns natürlich da auch gerne weiter auf dem Laufenden und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Es ist immer wieder eine Freude, bei Auf 1 zu sein.
Danke.
Danke.